Hello! Wir sprechen heute über meine Generation, die Generation Z, also alle, die so zwischen 14 und 29 Jahre alt sind. Und wir schauen uns heute an, wie wir einkaufen, wie wir Produkte recherchieren und wie ihr uns als Brands eigentlich so erreichen könnt. Viel Spaß bei der heutigen Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts.
Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist Thomas Leskowski und ihr hört gerade den E-Commerce Inspiration Podcast. Heute zu Gast die wunderbare Katharina Hofbauer. Katharina, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich sehr. Danke, dass ich hier sein darf.
Sehr, sehr gerne. So, erstens einmal, die Katharina ist das erste Mal in einem Podcast zu hören. Dementsprechend bitte auch Rücksicht, falls sie sich mal kurz verschlucken sollte oder sonstiges. Dementsprechend auch Props an die Katharina, dass sie sich das traut, auch mal vor Mikro zu sprechen. Für die Katharina nicht kennen. Die vielleicht live bei uns dabei sind, die kennen die Katharina schon persönlich. Katharina ist jetzt schon seit über einem Jahr bei uns und bei einer Autofahrt nach Hause von einem Event in Graz hat sie mir damals mal erklärt, wie so der Hase rennt im TikTok-Game oder ich sage jetzt mal in ihrer Generation. Ich sage jetzt explizit dazu in ihrer Generation. Die Katharina ist wesentlich jünger als ich, also wesentlich, aber ich habe dann gemerkt, wir sind auf jeden Fall zwei unterschiedliche Generationen und Generationen kaufen auch unterschiedlich ein. Und nachdem ein Großteil unserer Zuhörerinnen und Zuhörer zwischen 25 bis 44 Jahre alt ist, habe ich mir gedacht, es wäre doch mal super nett, darüber zu sprechen, wie die, Anführungszeichen, aber sie ist es auch, junge Generation von heute einkauft. Bevor ich dann noch weiterhin so einen wunderbaren Monolog halte, würde ich sagen, Katharina, stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du, was hast du zum Frühstück gegessen und die Frage der Frage, wie alt bist du denn tatsächlich?
Ja, also hallo auch von mir, ich bin die Katharina, ich bin 19, werde dieses Jahr im Dezember noch 20, bin also genau in der Mitte von meiner Generation, der Generation Z. Ich studiere gerade auf der WU, BWL, bin da im vierten Semester und hoffe, in drei Semestern fertig zu sein. Und ich habe heute Toast gegessen in der Früh.
Sehr geil. Ja. Schon lange nicht
gegessen. War schon lecker, ja.
Sehr, sehr fein. Gut, gehen wir all in. Wir haben uns gedacht, wir werden jetzt einfach mal ein paar Fragen dazu beantworten. Wie tickt so die junge Generation? Und wir versuchen einfach mal so aus der Sicht von der Katharina die Fragen zu verstehen. Das, was die Katharina sagt, heißt natürlich nicht, dass das repräsentativ für alle möglichen Personen mit 19 Jahren plus minus 2, 3, 4 Jahren sein sollte. Aber dass es vielleicht euch ein entsprechendes Gefühl geben könnte, wie so eine Person tickt oder wie vielleicht eine Stichprobe aus dieser Generation tickt. Und damit vielleicht auch gleich mal zur ersten Frage, Katharina. Wie bist du aufgewachsen? Wo glaubst du, sind so die Unterschiede von dir zu mir oder von dir zu deiner Mutter etc.? Also wo siehst du so die größten Unterschiede der bestehenden Generationen?
Also ich glaube, der größte Punkt ist, sicher auch ein umstrittenes Thema, aber ich hatte mein erstes Handy schon im Volksschulalter und das war auch schon Touchscreen. Also ich weiß nicht, was ich das vorstellen kann. Meine Brüder nicht, die hatten noch Tastenhandys, aber ich hatte wirklich mein erstes Handy und das war schon Touchscreen. Also ich bin wirklich damit aufgewachsen und seitdem ich weiß nicht, 7 oder 8 Jahre alt war, hatte ich halt ein Handy und seitdem auch durchgängig und ich bin damit groß geworden und es ist für mich wirklich eine Sache, ohne der ich nicht leben kann. Man muss es halt schlussendlich so sagen. Ich habe es auch nie anders gelernt. Mhm. Also sowas wie, dass man mir sagt, dass ich statt auswärts gehen soll, das kann ich ohne Handy nicht. Ja. Bei aller Liebe. Ja, danke, voll. Papa, für deinen Rat. Das kann ich nicht. Also ich glaube, da ist es einfach ein Unterschied, dass andere Generationen ja ohne dem Internet aufgewachsen sind. Die kannten Online-Shopping nicht. Die sind halt einfach in einen Store gegangen oder da kam das Magazin und die haben sich im Magazin durchgeschaut, was sie einkaufen und sind dann in den Store gegangen und haben es dort gekauft. Aber ich bin halt mit dem Handy aufgewachsen. Ich google alles, ich schaue alles online nach. Für mich ist es wirklich immer die Frage 50-50 Online-Shop oder stationär.
Okay, sehr, sehr cool. Dann vielleicht auch gleich die Frage, bist du Online-Shopperin oder erübrigt sich die Frage mehr oder weniger von selbst?
Nein, also ich bin definitiv Online-Shopperin. Für mich jetzt viele Vorteile. Also ich muss es aber, also ich bin aber im guten Mittelding, muss man sagen. Ich wäge es wirklich immer ab. Wie ist es jetzt zeitlich? Macht es Sinn, online zu shoppen? Macht es auch vielleicht Sinn, bei manchen Produkten eher stationär einzukaufen? Brauche ich da was Bestimmtes oder muss ich das anprobieren? Also ich bin da schon auch im guten Mittelding, aber ich bin definitiv Online-Shopperin und ich bin auch eine recht sichere Online-Shopperin, wenn ich mich mit meinem Opa vergleiche, würde ich mal sagen. Also ich falle jetzt nicht so oft auf irgendwelche Produkte rein oder auf irgendwelche Online-Shops rein. Ich kann mir auch da sehr, sehr gut einen Weg zurechtbauen, sage ich mal.
Bleiben wir kurz beim Opa. Shoppt der Opa auch online?
Mein Opa shoppt mittlerweile so viel online. Mein Opa ist eigentlich so cool. Aber da muss man halt auch wieder sagen, ich bin ein Apple-Kind und mein Opa hat Samsung. Und egal was, er kommt mit all seinen Problemen zu mir und ich kann trotzdem alles lösen. Und damit will ich nur sagen, für mich sind Handys sowas Selbstverständliches. Ich weiß, wohin ich muss, wenn ich die Lautstärke ändern will. Also das ist ein Pipi-Beispiel, aber ich weiß, wohin ich muss, wenn ich irgendein Hintergrundbild ändern will oder wenn irgendwas bei der Kameraeinstellung nicht passt. Ich bin einfach mit meinem Handy und mit dem Internet und allen Einstellungen, die dazugehören, so vertraut, dass es für mich auch keinen Unterschied macht, ob Apple oder Samsung. Ja. Und mein Opa einfach nicht. Und das ist auch ein Grund, warum zum Beispiel mein Opa beim Online-Shoppen auf Produkte reinfällt oder auf Online-Shops reinfällt, wo dann halt im Endeffekt nur Blödsinn zu ihm nach Hause kommt. Ja. Das wird mir niemals passieren. Einfach weil ich weiß, ja, dass es genug Betrüger im Internet gibt, sag ich mal, und dass es genug auch Fake-Shops im Internet gibt. Das weiß mein Opa nicht. Mein Opa vertraut dem irgendwie, vertraut, was da steht.
Okay, also du kannst auch so Risiken viel besser einschätzen als die älteren Generationen. Hoffentlich auch an allen möglichen anderen Videos, was dann dem Opa ein bisschen verwehrt bleibt, weil er sich keine YouTube-Videos davor wahrscheinlich anschaut.
Ja, genau. Aber ich meine, natürlich liegt es wahrscheinlich auch an dem Shop, dass ich dadurch an der Arbeit, dass ich dadurch viel, viel mehr, ja, einen Sinn dafür gefunden habe, wann man einem Online-Shop vertrauen kann oder nicht. Aber im Vergleich zu meinem Opa, würde ich meinen, habe ich auch einfach das viel mehr Wissen, was das Thema Internet angelangt.
Ja, voll. Grüße gehen raus an den Thorsten Behrens. Danke fürs Influencen mit Fake-Shops. Niemand traut sich mehr online einkaufen.
Seitdem. Meine Mama.
Ja, genau. Aber Grüße gehen raus an die Mama. Perfekt. Gut. Vielleicht dieses mega wichtige Thema. Ich habe mit mehreren, ich sage jetzt mal, auch für mich ältere Personen schon geredet, die sagen, die Generation TikTok, jetzt muss ich als Brandshow vor der Kamera tanzen, dass Leute in dem Alter irgendwie verstehen, dass es mich gibt. Social Media, was nutzt ihr so? Wofür nutzt ihr es? Muss eine Brand heutzutage wirklich vor der Kamera tanzen können?
Ja, also Social Media nutze ich wirklich die ganze Zeit. Es ist wirklich schlimm, es ist nicht cool. Ich bin handysüchtig, muss man einfach so sagen. Was wir nutzen, ist überwiegend, gerade eben sind sehr aktuell TikTok, Instagram, YouTube nach wie vor, aber YouTube nimmt definitiv ab im Vergleich zu TikTok. Und dann gibt es natürlich auch so Apps wie Snapchat, WhatsApp, Pinterest, Twitter. Das sind aber die, wo ich jetzt zum Beispiel gar nicht so aktiv bin. Das heißt, da kann ich gar nicht so sehr bewerten, wie es mit Konsumverhalten oder wie es jetzt mit Werbungen oder so ausschaut. Aber Instagram, TikTok und YouTube sind gerade so die größten, die mir einfallen würden, wo man auch unterbewusst beeinflusst wird. Und da kommen wir auch zum Thema, wofür nützt ihr es? Also ich nutze es jetzt überwiegend eigentlich Zeitüberbrückung, Ablenkung. Es ist für mich so eine Art und Weise, auch irgendwie zur Ruhe zu kommen. Mhm. Also für mich, wenn ich nach einem anstrengenden Tag von der Uni oder einen Tag, wo viel passiert ist, wo ich viele Sachen verarbeiten muss oder so nach Hause komme, dann ist es für mich auf TikTok sein und eigentlich belanglose Videos zu schauen, ja, eine Art runterzukommen. Es ist ja wie ein Buch zu lesen für manche oder es ist wie laufen zu gehen für die anderen und für mich ist es halt auch, es gibt natürlich auch andere Sachen, wie ich runterkommen kann. Es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Abend auf TikTok hänge, aber es ist für mich eine Art runterzukommen und ich scroll da schon so unterbewusst, dass ich genau deshalb auch viel leichter wahrscheinlich dann beeinflusst werde von irgendwelchen Werbungen oder irgendwelchen Produkten, die da gerade gezeigt werden. Und ich glaube, das ist eher das Wichtige. Eine Brand muss vielleicht nicht vor der Kamera tanzen können und da müssen sich die Mitarbeiter jetzt nicht hinstellen und die super Memes drehen und halt die super witzigen Videos drehen. Mhm. Aber eine Online-Präsenz macht schon was aus, weil wir halt so viel online sind. Wir verbringen halt, weiß nicht, um die 5-6 Stunden am Tag am Handy. Ja. Wenn du da nicht aktiv bist oder du nicht durch irgendeinen Influencer dein Produkt auch auf diese Seiten, wo wir so viel Zeit verbringen, bringst, dann kommen die bei uns natürlich auch viel weniger an.
Ja, Ich wollte gerade sagen, am Anfang haben wir gedacht, du sagst Handysucht und ich denke mir so, ja, sagen auch viele. Aber wenn man das jetzt so mit unserer Generation vergleicht, wir sind halt vom Fernseher gegangen. Für uns war halt das Kastl vielleicht ein bisschen größer. In Wirklichkeit hat das auch jede unnötige Werbung gesehen. Ich weiß bis heute, dass ich den, das wirst du jetzt nicht kennen, den Bastelkleber von, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das geheißen hat, Art Attack, nie hatte und deswegen ultra traurig bin. Und ich weiß, dass es jetzt auch die Memes gibt mit, hey, hast du nicht früher auch die und die Fernsehwerbung gekannt oder das und das Produkt? Ja. In Wirklichkeit ist es ja eigentlich genau dasselbe, nur dass es jetzt auf einem kleineren Format ist und einfach ein anderer Kanal dafür ist. Und dass die Brands zumindest selbst die Möglichkeit haben, dort aktiv zu werden. Ich weiß jetzt nicht, ob früher sich jeder dachte, oh, ich gehe mal ins Fernsehen und klatsche irgendeine Werbung rauf, sondern jetzt hat halt jeder selbst die Möglichkeit, mal sich Content zu überlegen. Man muss jetzt nicht tanzen, wie du gesagt hast, aber wenn man sich gute Videos überlegt, die dann gescheit viral gehen, kann ich wahrscheinlich auch mit weniger Geld, als ich früher für eine Fernsehwerbung ausgegeben habe, auch Reichweite bekommen.
Genau, das ist halt der Punkt. Du musst dir genau die App runterladen und mehr musst du halt im Endeffekt eigentlich nicht machen. Und bei einer Fernsehwerbung musst du natürlich erstmal alles Mögliche aufnehmen, drehen, irgendwelche Leute finden, sich dafür die Kamera stellen. Und also vom Aufwand her ist natürlich eine Präsenz auf Instagram oder auf TikTok viel, viel kostengünstiger.
Ja, finde ich sehr gut.
Und vielleicht darf ich da auch beim Fernsehen, also ja, ihr wart zum Fernsehen und ich glaube, das ging dann durch die Streaming-Plattformen, durch Netflix und so weiter natürlich auch wieder in eine andere Richtung, dass man halt dann weniger Fernsehen schaut, sondern eher dann Netflix geht. Und bei mir ist es halt wirklich, es ist Netflix oder es ist TikTok. Ja. Ich switche zwischen den beiden.
Und Netflix hat keine Werbung.
Netflix hat Problem, keine Werbung, genau. Vielleicht muss ich da Netflix was überlegen.
Nein, aber TikTok. Es gibt schon irgendwelche anderen Abonnements, irgendwie billigere, wo du Werbung akzeptierst. Aber ja, die Werbung hat sich definitiv verlagert. Ja. Ich weiß noch, wie man sich vor 10 Jahren die Gedanken gemacht hat, und irgendwann wird das mal gehen, wenn man fernschaut, dass man da währenddessen ins Internet geht, auf die Website. Und ich denke, Alter, wie hat sich das entwickelt eigentlich? Ist schon extrem irre. Das ist zuerst auch WhatsApp erwähnt, verwendest du oder verwendet ihr so WhatsApp-Channels? Also es gibt jetzt so Kanäle oder es gibt auch diese Broadcasting-Gruppen, glaube ich, auf Instagram. Mhm. Es gibt WhatsApp-Newsletter. Ist das so ein Ding, das man am Schirm haben sollte, deiner Meinung nach?
Also für mich persönlich wäre es nichts. Einfach weil ich WhatsApp privat nutze. Für mich ist WhatsApp eben etwas Privates, wo ich mit Leuten schreibe, die ich kenne, von denen ich irgendwas brauche oder mit denen ich in Kontakt bleiben möchte. Für mich ist WhatsApp nichts, was ich mit Firmen verbinde, nichts, was ich mit Werbung verbinde. Okay. Deswegen wäre ich persönlich abgeneigt von einem WhatsApp-Newsletter. Ja. Bei einem Broadcast-Channel auf Insta ist es wieder was anderes. Weil, wenn du da einer Brand eh schon folgst, das heißt, du interessierst dich eh schon für die Produkte und für alles, was die so anbieten, dann macht es schon Sinn, deren Broadcast-Channel zu verfolgen, weil meistens in dem viel, viel privatere Sachen geteilt werden oder vielleicht auch Angebote und Rabattcodes geteilt werden, da macht es dann schon mehr Sinn, weil da hast du die Follower ja eh schon bei dir, die sind ja schon zu dir gekommen, weil sie dir folgen auf Insta. Mhm. Aber WhatsApp ist für mich halt einfach privat, es ist ein Team, sondern es ist halt eben nichts, was ich jetzt mit Firmen verbinden würde.
Sehr, sehr spannender Einblick. Überhaupt die Broadcasting-Instagram-Channels, die ich selber gar nicht so am Schirm privat, ehrlich gesagt. Nein, aber eigentlich ist es der Newsletter der Instagram-Brands.
Nein, es ist halt wirklich so, weil ich verfolge jetzt, oder es gibt ein, zwei so quasi Influencer, die ich verfolge, wo ich auch in diesem Broadcast-Channel bin und die haben auch eigene Marken. Und natürlich sagen die dann, okay, genau für euch, weil ihr noch einen Schritt weiter gegangen seid, als mir nur zu folgen. Ihr seid wirklich in diesem Broadcast-Channel eingetreten, deswegen gebe ich euch einen Rabattcode für so und so viele Stunden. Und da macht es natürlich dann schon Sinn, weil ich eben die Person eh schon mag. Ich habe ihr schon gefolgt. Und jetzt bekomme ich sogar noch einen Bonus dafür, dass ich in diesem Broadcast-Channel bin. Voll. Also eigentlich macht es für Brands extrem Sinn.
Ja. Das gleich mal Shoutout raus für die, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, sich auch mal die Broadcast-Channels zu gönnen. Du hast ja gerade gesagt, einen Schritt weiter zu machen als das normale Folgen, sondern so eine intime Gruppe mehr oder weniger aufzubauen, wo man in Wirklichkeit auch Werbung macht für sich, aber man ist sehr überzeugt von der Brand, der man ja grundsätzlich schon folgt. Ja, mega. Jetzt gehen wir vielleicht nochmal kurz zurückgespult auf TikTok. Ich merke jetzt auch bei meinen Neffen, mein Neffe ist ein bisschen jünger noch als du, aber auch die sind extrem influenced von allen möglichen Dingen, die auf TikTok kursieren. ich glaube, die Frage ist fast schon nicht mehr notwendig, aber welche Rolle spielt deiner Meinung nach TikTok für eine Kaufentscheidung für deine Generation? Hat die Generation überhaupt schon das Geld, dass wir dort mehr oder weniger Marketing betreiben könnten?
Also meine Generation, also von wann bis wann jetzt gilt die Generation Z? Da gibt es auch Unstimmigkeiten, was ich so online gelesen habe. Manche sagen 1995 bis 2010, manche sagen 1997 bis 2012. Also es sind jetzt ungefähr so die 14- bis 29-Jährigen. Pi mal Daumen.
Das bin ja, ja, das nein, ich bin 30.
Ah ja, das geht sich knapp nicht aus, Thomas. Tut mir leid. Nein, aber je nachdem, wie man sieht. Und ich glaube schon, dass die meisten da, also logisch, die meisten sind, also die Mehrheit ist über 16 und über 16 hast du meistens die Mittel dazu, dass du Sachen, die du online siehst, auch wirklich kaufen kannst. Und schlussendlich ist es auf TikTok im Endeffekt so, dass du scrollst und du schaust dir ein Video an und dann kommt da plötzlich ein Produkt vor und du findest dieses Produkt interessant. Und ob das jetzt für mich zum Beispiel eine Wimperntusche ist oder ob das gerade ein paar Schuhe ist oder ob das für jemand anderen ein Headset ist oder ein Bildschirm, je nachdem in welchen Algorithmus du drinnen bist und je nachdem, was dich interessiert. Wenn du ein Produkt findest, das dich anspricht, das gerade irgendwo ein Interesse von dir widerspiegelt, dann bist du viel mehr dazu geneigt, dir das nochmal anzuschauen irgendwo anders. Weil du halt ein genaues Beispiel, wie das ausschauen kann, wie das funktioniert, vor dir in diesem Video siehst. Und das würdest du jetzt alltäglich irgendwo rumrennen und kein Handy haben, nicht so schnell. Du wärst nicht so nah an diesem Produkt dran. Also der Fakt, dass die anderen Leute das halt eigentlich vorzeigen, diese Wimperntusche, wie man sie verwendet oder dieser Lippenstift und wie die Farbe ausschaut, das bringt dich viel, viel näher zu einem Produkt.
Stimmt, weil normal, ich sage jetzt mal zurückgespult in die Generation von mir, beziehungsweise die davor sogar noch, die haben einen Katalog gehabt, der sich nicht bewegt. Ja. Da war ein Foto, gar keine Anwendung. Ist eigentlich nicht gewusst, wie das Kleid von hinten ausschaut, aber von vorne. Und du hoffst halt, dass es dir der Passform entspricht, die du auch hast. Du hast gleich einen Anwendungsfall für vielleicht genau die drei Anwendungsfälle, die du brauchst. Du hast ja schon gesagt, wenn ich im Algorithmus drin bin, dann kann das schon gut passen.
Ja. Also eben, wenn man sich jetzt bedenkt, ein Banner ist schön und gut, dass mir Nöm eine Milch vorschlägt auf einem Banner, wenn ich da auf der Straße fahre. Aber wenn eine Person in diesem Video ein Cookie isst und dazu Milch trinkt von Nöm und mir sagt, oh mein Gott, diese Milch schmeckt gerade so gut. Oder gehen wir auf vegane Alternativen. Ist jetzt
das war
wahrscheinlich,
so ein gutes Beispiel gerade.
Ja, dass du bist viel näher dazu geneigt, das auch auszuprobieren, weil du schon eine Meinung, und mindestens diese eine Meinung, die bringt schon was.
Ja,
die hast du schon gehört, du weißt, okay, diese eine Person, der hat das schon mal geschmeckt.
Ja.
Und dann bist du viel eher dazu geneigt, das auszuprobieren.
Ist ja auch im Privatleben eigentlich auch nicht anders, wenn der Freundin sagt, boah, die Garmin 155 ist Weltklasse und du überlegst irgendwann mal eine Sportuhr zu kaufen, dann kaufst du wahrscheinlich auch die Garmin, weil die ist für den einen Use Case schon passend. Und wenn der noch irgendwie mich betrifft, dann haut es richtig ran.
Ja, genau das ist es, weshalb ich ja auch für Rezensionen oder für irgendwelche Produktrecherchen auch mittlerweile nicht mehr sogar Google verwende, sondern wirklich explizit auf YouTube oder auf TikTok gehe, weil da sehe ich genau die Person, die es verwendet und da sehe ich genau die Person, was sie macht und eben dann ihre Meinung dazu und vielleicht vergleiche ich sogar Produkte. Und auf YouTube bekomme ich dann sowieso ein 15-minütiges Video mit fünf verschiedenen, also bleiben wir gleich bei den Wimperntuschen, mit fünf verschiedenen Wimperntuschen und sehe, wie sie es macht und sehe, wie es auf ihren Wimpern ausschaut. Und logisch ist es dann individuell, wie es bei mir ausschaut, aber ich sehe es ja schon einmal. Und deswegen bin ich zum Beispiel bei Produktrecherchen auch schon wieder in den sozialen Medien angelangt.
Ja, voll. Ich habe auch gerade gedacht, dass Google eigentlich, ich wollte gerade fragen, Rezensionen gibt es theoretisch in einem Onlineshop geschrieben auch. Sieht man das dann nicht mehr als wirklich relevant an oder verliert das an Wertigkeit? Weil kann ja jeder geschrieben haben sozusagen.
Ja, also ich glaube, da kommt es auch wieder aufs Produkt an. Natürlich bei einem Kleidungsstück schaue ich dann eher in die Rezensionen einfach beim Onlineshop, wie die Qualität ist oder wie sich das anfühlt. Aber wenn es jetzt allgemein mal darum geht, ich möchte nur eine Sporthose zum Beispiel, oder für mich war Sportgewand ein großes Thema, dann gehe ich wirklich auf YouTube und gebe ein, ich weiß nicht, Sportgewand-Rezensionen oder die besten Sportmarken im Vergleich. Und dann sehe ich ein Video, wo eine Person, egal ob gesponsert oder nicht, fünf verschiedene Sportmarken testet. Und je nachdem, was die sagt, bin ich schon eher zu einer Spezifischen geneigt. Mhm. Also es kommt wirklich auf die Produktart drauf an, aber es kann halt nie schaden, dass du dich irgendwie online vertrittst und dein Produkt näher bringst auf eine andere Art und Weise als nur durch ein Bild oder eine Produktbeschreibung.
Okay. Ja, sehr, sehr spannend. Und wenn man in dem Vergleich wahrscheinlich nicht drinnen ist, gibt es dich gar nicht als Brand.
Ja, sehr schwierig. Fall.
Also es ist wie damals, wenn du in Google irgendwas suchst und du bist nicht unter den ersten drei drinnen, dass man dich auf Seite 2 oder 3 wiederfindet über einen totalen Zufall, eher weniger. Ja. Du hast auch, wir haben einen Blogbeitrag schon gemeinsam geschrieben, der auch die Frage der Nachhaltigkeit so ein bisschen in den Raum stellt. Ist Nachhaltigkeit für die junge Generation zu teuer oder hat das schon einen Stellenwert?
Ich glaube an sich schon, dass es bei uns einen höheren Stellenwert hat als vielleicht bei anderen Generationen, weil wir jetzt die sind, die am aktivsten davon betroffen sind und die auch am meisten irgendwo gerade, glaube ich, dafür arbeiten, dass Nachhaltigkeit und natürlich auch in Bezug auf Klimawandel, dass sich eine Situation einfach verbessert, weil wir die sind, die jetzt am längsten damit noch zu tun haben werden. Und das Thema bezüglich teuer, ja, es ist schwierig. Ich glaube, es gibt Nachhaltigkeit in verschiedenen Formen. Es gibt Nachhaltigkeit im Sinne von Secondhand und Secondhand ist nicht teuer. Es gibt genug Flohmärkte mittlerweile und es gibt genau diese Welle, diesen Hype von ich gehe auf einen Vintage-Flohmarkt oder ich kaufe etwas über Vinted zum Beispiel, auch eine Plattform, wo du halt Sachen Secondhand hochladen kannst, ist auch Nachhaltigkeit. Und dann gibt's halt Nachhaltigkeit im Sinne von ich zahle 2 Euro mehr im Versand. Und das ist wieder ein Punkt, wo ich glaube, dass viele Leute sagen, nein. Also mehr Geld im Versand möchte ich nicht ausgeben, weil da habe ich schon genug für Kleidung ausgegeben.
Ja. Da sollte die Kleidung davor schon mehr oder weniger so vintage sein, dass der Versand hoffentlich kostenlos ist.
Ja, aber versteht, also so, es ist halt schwierig zu sagen, teuer. Ich glaube, es kommt ganz drauf an. Ja, natürlich wieder Produktarten, aber es kommt auch ganz drauf an. Ja, ich kann es gar nicht so gut.
Ja, ich versuche es auch gerade irgendwie in Worte zu fassen, aber Nachhaltigkeit halt hat viele Gesichter.
Ja, also, und es gibt eben den Unterschied, ob du etwas Secondhand kaufst oder ob du mehr Geld.
Ja, voll. Ich wollte auch gerade sagen, der extra Euro ist es, glaube ich.
Ja,
ja, dieses, wie du gerade richtig gesagt hast, Flohmärkte und dergleichen ist ja auch Nachhaltigkeit, das verstehen noch nicht viele, aber man sieht, dass sich gerade extrem viele Marktplätze genau mit dem beschäftigen. Vinted gab es vor 2 Jahren, glaube ich, noch gar nicht so richtig. Ich habe es jetzt über meine Freundin mitbekommen, dass das absoluter Burner ist.
Ja.
Ich glaube, Willhaben geht auch so gut wie noch nie und dass auch dort Leute entsprechend Werbung schalten, weil die Leute wissen, okay, die sind auf diesen Plattformen aktiv, aber sehr, sehr cool. Wenn wir jetzt von Nachhaltigkeit reden, sprechen viele auch noch so vom stationären Geschäft. So, unterstützt bitte nicht das Aussterben der örtlichen Geschäfte sozusagen. Stationäres Geschäft gegen Onlinehandel, wie stehst du da dazu?
Also ich würde halt wegdenken von stationär versus online, also stationär gegen online. Ich würde denken, stationär plus online.
Mhm.
Ja klar, es ist Aufwand und es sind zusätzliche Kosten, aber schlussendlich bin ich auch oft eine Person, die online nachschaut, aber stationär einkauft.
Mhm.
Ich möchte nur wissen, ob es da ist. Ich möchte nicht unnötig wohin fahren, nur dass das Produkt dann nicht da ist. Und deswegen, wenn ich online nachschaue und dann im stationären Betrieb einkaufe, dann kann ich die beiden halt gut verbinden. Also ich würde halt einfach weg von der Ansicht, dass es nur das eine oder das andere gibt und eher die beiden verbinden.
Mhm.
Also ich habe auch Blumengeschäfte mittlerweile gesehen, die online ihre Blumen halt anbieten.
Oh, mega cool.
Also sogar das geht bei einem Blumengeschäft, wo du halt im Endeffekt abholen musst oder so, aber du kannst trotzdem nachschauen, gibt es noch Rosen oder wie viel kosten die Rosen überhaupt bei denen im Geschäft?
Ja, voll. Ich denke jetzt auch gerade wieder an meinen 10-jährigen Neffen, der auch, glaube ich, schon TikTok verwendet oder zumindest YouTube Reels schon mal gesehen hat. Und da gibt es ja diese Takis und sowas. Ich weiß nicht, den hab ich zum Beispiel jetzt nicht mitbekommen. Und da ist ein stationäres Geschäft dann schon entscheidend, weil er selbst hat noch kein Geld, aber die Eltern haben natürlich die finanziellen Mittel, um die Produkte aus der Werbung vom Kind getriggert sozusagen kaufen zu können. Deswegen ist da auch, glaube ich, ganz wichtig, nicht nur online das Angebot zu bringen, sondern die ganzen Produkte, die auf TikTok vermarktet werden. Vielleicht hat die Zielgruppe noch gar keine Kreditkarte, vielleicht kann er den noch gar nicht online einkaufen. Dann ist es wichtig, dass es stationär irgendwo einen Berührungspunkt gibt, wo ich das Produkt tatsächlich auch erwerben kann oder ein Familienmitglied oder ein Freund.
Ich glaube,
mein näheren Umfeld.
Vielleicht muss ich da auch nochmal einhaken. Zwei Punkte. Nummer eins, es kann ja auch nur eine Website sein. Es muss ja nicht direkt ein Online-Shop sein, aber solange ich Informationen online darüber finde, bin ich ja schon einen Schritt weiter gekommen, das Produkt zu kaufen. Weil mir geht es ja im Endeffekt darum, ich möchte irgendwo Informationen finden zu dem Produkt, um schlussendlich die Kaufentscheidung zu treffen. Und das ist ja auch der Punkt, wenn du nicht online bist und ich keine Informationen über das Produkt online finden kann, dann bin ich keinen Schritt näher bei der Kaufentscheidung und gehe deshalb zu einer anderen Marke und zu einem anderen Produkt, wo ich die Informationen online finden kann. Und der zweite Punkt, den ich da noch einhaken möchte, weil du meintest, manche haben in dem Alter noch keine Kreditkarte. Ich war halt diese Person. Meine Karte wurde nirgendwo auf Seiten akzeptiert und ich musste immer zu jemand anderen rennen, damit ich irgendwas kaufen kann. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir sind aktiv, wir kaufen, wir wollen kaufen. Und dann haben wir aber die Möglichkeit nicht dazu oder nur auf Umwegen, weil meine Bankomatkarte, ich weiß nicht, was das Problem war. Ich bin mir nicht sicher, ob es die Art von Karte war, die ich hatte oder die Bank, bei der ich war. Aber ich konnte mit meiner Karte nicht online einkaufen. Und jetzt habe ich anscheinend eine gescheite Debitkarte. Und
du bist
jetzt
aber auch
geht's.
Schon über 18.
Ja,
vielleicht wurde da hinten auch so ein Check oder sowas durchgeführt, dass da vorher mehr oder weniger gesehen wird, ob du überhaupt rechtsgültige Kaufabschlüsse treffen kannst.
Ja, aber
das wird irgendwo geprüft.
Für mich war dann der größte Punkt Sofortüberweisung. Sofortüberweisung ging. Und deswegen der Punkt an alle mit Marken, die was verkaufen, bietet halt genug Zahlungsmöglichkeiten an. Ja. Und Sofortüberweisung war für mich das Einzige, was geklappt hat.
Ja, stimmt. Ja. Ich habe auch gedacht, das geht ja übers Bankkonto. Du brauchst theoretisch jetzt kein eigenes Kreditkartenkonto. Ja, mega cool. Sonst irgendwelche Trends, die du so wahrnimmst im Onlinehandel oder die wichtig für dich oder deine Generation sind, die du so mit aufgeschnappt hast?
Ich glaube, abgesehen von dem Thema Nachhaltigkeit, was wir schon besprochen haben, auch in Verbindung mit Transparenz, ist eine Sache, die ich auch bei Recherchen, wenn ich so irgendwo gelesen habe, was über meine Generation herausgefunden habe, ist, dass das Thema Live irgendwas anprobieren und sehr viel Personalisierung gerade im Vordergrund steht. Ich persönlich habe das gar nicht noch so stark mitbekommen, weil ich jetzt Brillen zum Beispiel nicht live, also live, aber nicht im Laptop anprobieren würde. Ja. Ich weiß nicht, mir ist es irgendwie zu umständlich, dass ich dann das Ganze einschalte und aktiviere und diese ganzen Schritte durchgehe, bis ich schlussendlich bei dem Bild bin von mir mit dieser Brille. Aber bei meinen Recherchen habe ich schon herausgefunden, dass es ein großer Punkt heutzutage ist, die Personalisierungen und dieses Live-Shopping. Ja.
Sehr, sehr spannend. Also ich habe das auch mal probiert, weil du gesagt hast, mit der Brille. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Online-Shop das war. Das habe ich mal bei mir probiert. Für die mich kennen, ich habe einen riesengroßen Kopf. Und ich bin mir dann trotzdem nie sicher, ob das so funktionieren kann, weil es dann die meisten Brillen dann trotzdem auseinanderdehnt. Also ich bin auch großer Freund vom noch immer stationären Geschäft, auch wenn es schon viele Shops gibt, die damit sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Ich bin da sozusagen mit der Kopfgröße die Schuhgröße, die es im Geschäft nicht gibt.
Aber vielleicht da auch noch ein, zwei Punkte, die mir eingefallen sind jetzt gerade. Nummer eins, Mobile Version von irgendwelchen Online-Shops oder Webseiten. Wir machen halt wirklich alles oder extrem, extrem viel mit dem Handy. Das Handy ist das, was wir am nächsten bei uns haben. Und wenn ich irgendeinen Einfall habe, dieses Paar Schuhe, dann gehe ich halt zuerst aufs Handy. Ja. Und wenn dann die Website aber für mein Handy nicht passt oder irgendwas dann nicht schön ausschaut oder mich irgendwie irritiert, dann tut das auf jeden Fall was bei mir und in meinem Kopf. Also das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, dass man Webseiten und Online-Shops auf jeden Fall auch auf eine Handy-Version umgestaltet.
Gegenfrage dazu, wofür verwendet sie dann den Laptop?
Also ich verwende den Laptop zu Schulzeiten überwiegend für irgendwelche Abgaben, irgendwelche schriftlichen Sachen, Aufsätze, Essays, die VWA, also diese schriftliche Arbeit, die man zur Matura dann schreiben musste, wo ja mittlerweile diskutiert wird, ob die freiwillig wird. Darüber möchte ich mich jetzt gar nicht aufregen.
Ja, voll gut.
Nein, und mittlerweile fürs Studium, für irgendwelche aufwendigeren Sachen, wo ich viel schreiben muss, oder wo ich eine größere Ansicht von Sachen haben möchte, ist der Laptop natürlich praktisch. Oder ein iPad mit einer Tastatur. also wirklich einer Tastatur in der Hülle drinnen, nicht nur am iPad-Bildschirm, sondern in der Hülle, was ja dann quasi auch ein Laptop ist.
Hast du schon mal am Laptop bestellt?
Oder ja, in schon auch. Also ja, das mache ich schon auch.
Ich gedacht, vielleicht ist das dann gar kein Thema mehr, so eine Desktop-Version für die Generation baut.
Das auf jeden Fall, weil ich es an sich schon angenehmer finde, wenn ich den ganzen Online-Shop sehr breit vor mir habe und vielleicht 4 Produkte in einer Reihe anschauen kann und nicht nur eins. Also ich bestelle auch viel online und ich bin auch nicht so die impulsive Käuferin, dass ich sage, ich habe jetzt den Einfall, ich gehe jetzt auf mein Handy und kaufe das, sondern ich schaue es mir beim Handy an, dann schaue ich es mir am Laptop an, dann schaue ich es mir wahrscheinlich 2 Tage später nochmal am Handy in der U-Bahn an und dann irgendwann entscheide ich, dass ich das kaufe und gehe dann doch auf den Laptop zurück. Einfach, weil es die größere Ansicht ist und weil es einfach angenehmer ist.
Das heißt, prozentuell, wie viele Käufe, glaubst du, schließt du online, also mobil ab und wie viele schließt du am Desktop? 50-50 also, oder?
Vielleicht minimal mehr doch am Handy, aber das sind dann wirklich Produkte, bei denen ich schon weiß, dass ich sie möchte und bei denen die ganze Kaufentscheidung in dem Moment dann schon abgeschlossen ist. Ich weiß, ich kaufe das jetzt. Und deswegen muss ich nicht mehr viel rumschauen, nicht mehr viel anschauen, nicht mehr suchen, sondern ich weiß das Produkt und ich muss eigentlich nur noch die Bankinformationen halt eingeben. Und das geht schon am Handy. Also ich glaube, im Endeffekt ist es schon 60-40 Handy, weil ich auch viel mittlerweile unterwegs kaufe, Gott sei Dank, weil ich mit meinen Banksachen und so das schon relativ gut drauf habe. Ja. Aber bei manchen Sachen, wenn ich dann irgendwas noch eingeben muss oder so, dann ist halt die breite Ansicht im Laptop wesentlich einfacher.
Okay, sehr, sehr spannend. Auch wenn man jetzt so auf Produktgruppen gibt, was für Produktkategorien kauft sie online? Oder gibt es irgendwas, vielleicht wenn du jetzt mal so aufzählst, was du kaufst oder was du nicht kaufst, da kennt sich vielleicht jemand wieder oder vielleicht auch gar nicht, weil man sich denkt, aha, was, das hätte ich noch nie online bestellt.
Also ich glaube, all die Sachen, die ich entweder schon zum zweiten Mal kaufe ich dann online. Oder so Sachen, wo es nicht um Passform geht. Also sehr viele Kleidungsstücke, da schaue ich schon zuerst stationär, ob ich sie finde und mache halt einfach einen Tag draus und bin den ganzen Vormittag dann einfach shoppen. Und wenn ich das Kleidungsstück, das ich gerade explizit im Kopf habe, nicht im Shop finde, dann erst würde ich online schauen und dann kaufe ich aber auch wirklich nur, wenn die Rücksendebestimmung, also Rücksendebedingungen mit meinen Wünschen übereinstimmen, weil das ist für mich ein Riesenthema. Ja, wenn das, ich sag mal, nur 2 Wochen, also Rücksendefrist ist, dann, ja, also dann wird es schon kritisch. Ja. Nein, 2 Wochen ist schon in Ordnung, aber es gibt ein paar so Sachen, wo ich sagen würde, nein, das ist mir einfach zu anstrengend. Und desto einfacher eine Rückgabe verläuft, desto eher würde ich auch online bestellen. Also mir geht es auch oft einfach um den Aufwand, den du hast, falls das Produkt dann einfach nicht passt. Und das ist halt eben bei Schuhen, bei Kleidungsstücken am ehesten der Fall. Ein Parfum bestelle ich easy online. Ja, ist kein Problem für mich. Vor allem, wenn ich es online günstiger finde, ist mir recht. Eine Sonnenbrille, okay, bei einer Sonnenbrille ist es schwer wegen der Kopfform. Ja. Aber an sich, bei Produkten, bei denen ich weiß, das ist kein Problem. Irgendwelche Haarprodukte, irgendwelche Drogerieprodukte, die kaufe ich auch gerne online. Aber alles, wo es um Passform geht, da denke ich schon 2-mal drüber nach.
Cool. Gibt es irgendwas, was du gar nicht einkaufst online?
Also Lebensmittel, auf den Zug bin ich noch nicht aufgesprungen, weil es gibt ja mittlerweile auch genug, die eben den Lebensmittelverkauf online anbieten und die das dann zu dir bringen. Das ist mir einfach, ich weiß nicht, ich brauche diesen Prozess von Einkaufen und überlegen, was ich brauche. Und dafür nehme ich mir dann auch keine Zeit. Da spielt der Zeitfaktor für mich keine Rolle, weil sowas Essentielles eh schon in meinem Leben und in meiner Routine ist, dass für mich da Bequemlichkeit und Zeitfaktor keine Rolle spielt, in dem Sinne, dass ich es online auslagern würde, so quasi. Und so Sachen wie Shop-Apotheke oder so verwende ich auch nicht. Also da gibt es einfach für mich noch keinen Grund, dass ich jetzt, keine Ahnung, so oft Medikamente brauchen würde oder dass ich wirklich niemanden hätte, der sonst zur Apotheke gehen könnte, wenn es mir so schlecht geht, dass ich das dann online besorgen müsste. Da möchte ich auch gerne beraten werden. Also vor allem bei so medizinischen Sachen. Ja. Da bin ich auch echt froh, wenn dann die Apothekerin sagt, ja, und das müssen Sie noch beachten und das kann man nicht mit dem kombinieren. Dankeschön. Super.
Sonst sind Sie tot.
Schwierig.
Das ist komisch bei der
Online-Bestellung. Das wird ja online einfach nicht. Okay. Also wird auch klappen mit irgendwelchen Informationen. Aber da mag ich einfach den persönlichen Kontakt.
Voll. Ich bin auch bei zum Beispiel Lebensmitteln erst drauf gekommen, dass es erst ab dann für mich relevant wird, wenn der Faktor Zeit wichtig ist. Also wenn ich merke, die Woche ist crazy, dann haue ich mich auf Gurkel und denke mir, okay, die eine Stunde einkaufen, wenn ich eh immer dasselbe einkaufe, ist mir wurscht. Vielleicht ist da in einer Generation, die noch in der Schule ist und dergleichen, eben das Thema noch nicht da.
Ja.
Dann haue ich mich aufs Moped oder ins Auto oder whatever und gehe einkaufen und habe jetzt nicht den großen Zeitdruck, dass ich in einer Stunde XY erledigt habe, weil ich irgendeine Verantwortlichkeit schon erfüllen muss oder ähnliches.
Ja, genau.
Sehr, 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 sehr coole Einblicke. Ich nehme mal trotzdem an, so Foodora, Miam und dergleichen zählt auch zu Lebensmitteln. Nehme ich mal an, das wird schon verwendet.
Ja. Aber weißt du, da geht es halt auch mehr um die Zeit fürs Kochen, die man verwenden würde. Weißt
ja, stimmt.
Du? Aber ich meine, da geht Hand in Hand mit Einkaufen. Wenn du nichts zu Hause hast, dann kannst du auch nicht kochen.
Ja, also, stimmt. Okay, das ist eine
doch,
Kopplungsfrage.
Also Foodora, Miam, doch.
Okay,
ist das nicht eh das Gleiche?
Ich glaub,
Lieferando
ja,
und Foodora.
Voll, Foodora. Lieferando und Foodora. Miam so, ist jetzt Foodora.
Foodora, ja, okay. Also macht keinen Sinn.
Okay, vielleicht abschließend dazu noch ein paar letzte Tipps für Unternehmen oder Personen, die deine Generation besser verstehen wollen.
Also ich glaube, extrem, extrem wichtig, authentische Rezensionen online irgendwo aufzufinden oder auffinden zu können, weil das schlussendlich halt wirklich ausschlaggebend ist, dass du von einer anderen Person halt wirklich siehst und hörst, was ist deren Meinung zum Produkt. Mhm. Also Online-Präsenz und eben in Verbindung, dass du irgendeinen Weg sicherstellst, wie Personen ihre Meinung zu dem Produkt online preisgeben können. Und ob das jetzt eben eine bezahlte Werbung ist, Influencer-Marketing, Social-Media-Marketing und so weiter, oder ob das auch wirklich im Online-Shop der Weg oder ein sehr einfacher Weg zu Rezensionen ist. Es gibt genug Online-Shops, wo ich keine Rezensionen finde, wo ich keine Beschreibungen oder irgendwas finde. Und das nervt mich ein bisschen.
Verstehe.
Ich brauche das einfach und ich glaube, das ist halt extrem wichtig.
Wenn du jetzt Rezessionsvideos ansprichst, wenn du jetzt zum Beispiel auf YouTube die Lippenstifte anschaust, fünf im Vergleich, muss die Person im Video deinem Alter entsprechen oder ist es wurscht? Wann ist es unauthentisch für dich, glaubst du? Oder wann würdest du denken, okay, meine Güte, mein Beileid, dass du das Video aufgenommen hast, mehr oder weniger. Weil eigentlich ist das jetzt ein großer Markt für Produkttester und dergleichen, kann ich mir vorstellen. Dass man jetzt eigentlich sagt, okay, liebe fünf Brands, hier ist Monotrition, ESN, My Product etc. Schickt zwar alle eure Produkte, ich mache ein Vergleichsvideo, dafür zahlt mal 500 Euro und ab geht die Fahrt, weil ihr habt dann alle eine Rezession, aber ich lasse mich halt nicht beeinflussen. Oder ich lasse mich beeinflussen.
Also,
das ist halt dann die Frage.
Ab welchem Alter ist es authentisch? Es ist ganz schwierig zu sagen. Ich glaube, bei YouTube ist es schon so, dass die Haupt-YouTuber jünger sind.
Ja.
Ich glaube, das ist einfach eben, weil sie damit aufgewachsen sind und eher mit Handy und Technologie aufgewachsen sind. Und deswegen ist es nicht so der weite Schritt, dass du dich vor eine Kamera setzt.
Ja.
Deswegen, ich glaube, automatisch sind die Leute auf YouTube schon mal jünger. Aber jetzt zum Beispiel TikTok, weil du Alter angesprochen hast. Es gibt eine Oma auf TikTok,
ja,
die extrem beliebt ist und für die jetzt einen Lippenstift bewerten und halt eine Werbung machen für diesen Lippenstift. Ich bin mir 100% sicher, das würden mehrere Leute kaufen. Und das ist, also da geht es nicht um Alter, sondern da geht es um Sympathie.
Ja.
Und da geht es um, wie sehr wird diese Person gemocht, wie authentisch ist sie. Und dann ist es wurscht, ob das halt ungelogen eine 85-jährige Oma ist. Und die redet darüber, wie sie jetzt einen neuen Freund hat, nachdem ihr Mann gestorben ist. Oder sie redet darüber, wie sie auf, ich weiß nicht, irgendwelche Begräbnisse geht und zeigt dann ein Outfit dazu. Die macht so Outfit-Checks.
Wow.
Eine Brand, würde Zalando sagen, ich schicke dir 5 Oberteile und du ziehst die bei deinem nächsten Begräbnis an und machst einen Outfit-Check.
Wow.
Ich glaube, Leute würden auch zu Zalando gehen und würden quasi mehr Bewusstsein in dem Moment für Zalando bekommen.
Ja.
Und das ist wurscht, welches Alter, da geht es halt schlussendlich nur um Sympathie und Authentizität,
das
wie du rüberkommst.
So.
Aber es ist halt genau so.
Warte nicht dazu, ich finde es extrem faszinierend.
Ja.
Diese, ich stelle mir gerade bildlich vor, Zalando-Kategorien, Begräbnisse.
Ja.
Weiß nicht, ob es das schon gibt. Und dann siehst du so diese Oma mit.
Aber es ist halt immer ein Part, der uns alle irgendwann begleitet. Und deswegen, also warum nicht?
Boah, eine Fashion-Brand für die Bestattungen eigentlich. Wow, ach, vielleicht ist das eine Marktlücke. Ja, gut.
Neue Startup.
Ja, voll.
Katharina Hofbauer, du musst das rausgehen.
Da kriegt schwarze Kleidung eine neue Bedeutung. Also, okay, von diesem traurigen Thema vielleicht wieder wegzukommen. echt coole Insights, Katharina. Und für das das dann die erste Folge war, für die, die das hören. Wir schneiden viele unserer Folgen zusammen, falls sich mal wer verhaspelt. Und die Katharina und ich haben im Vorhinein noch geredet, was ist, wenn es nicht rund läuft. Also ich muss jetzt sagen, wir haben jetzt 40 Minuten aufgenommen und es läuft rund.
Das ist
ja schon
nett.
Ja, gut. Sehr schön. Wir schließen ab mit zwei visionären Fragen. Also auch sehr persönlichen Fragen. Und eine davon ist natürlich, wo siehst du dich, glaubst du, so in den nächsten Jahren? Du bist jetzt 19, ich bin 30.
Oh mein Gott, bist du,
wenn du 30 bist?
Wenn ich 30 bin, also jetzt wirklich sehr persönlich, aber ich hoffe schon, dass ich zu dem Zeitpunkt meinen Bachelor und meinen Master erfolgreich abgeschlossen habe. Master hoffentlich in der Richtung Management oder Marketing, eins von beiden. Ich hoffe, dass ich verheiratet bin, eine Familie habe und in Berthelsdorf auch. Also für alle, die mich gut kennen, ich liebe Berthelsdorf. Berthelsdorf ist sehr schön, aber sehr teuer. Egal, nächster Punkt. Beruflich einfach glücklich. Und was E-Commerce und Online-Shops angeht, ich glaube ehrlich, dass sich da nicht so viel bei mir verändern wird. Ich glaube, dass ich da einfach einen guten Mittelweg für mich gefunden habe, im Sinne von, welche Produkte ich mich irgendwo auch traue, online zu bestellen. Mhm. Und wo ich sage, nein, da ist es mir der Aufwand nicht wert. Und deswegen eben bei Sachen, die ich anprobieren muss, da gehe ich dann auch gern mal stationär einkaufen.
Mhm. Okay.
Also ich glaube, in dem Punkt, da wird sich auch wirklich nicht viel verändern. Ich meine, vielleicht bin ich als Mutter dann so überfordert, dass ich alles online bestelle oder dass ich einfach gar nichts mehr kaufe. Auch in Ordnung. Aber ich glaube, dass ich da wirklich eine Person bin, die auch nicht komplett auf diese Kauferfahrung verzichten möchte.
Ja,
also shoppen kann auch was Nettes sein
shoppen
und shoppen kann auch süß
für die
sein. Ja,
bis zum Begräbnis.
Genau, genau.
Jetzt gerade geredet. Aber ja, ich glaube, wenn ich dich jetzt mit 14 gefragt hätte, was du in 5 Jahren machst, hättest du auch nicht gewusst, wo du jetzt gerade stehen wirst. Das Leben verändert sich so oft und in so vielen verschiedenen Richtungen, dass man meistens auch gar nicht weiß, was morgen passieren wird.
Ja.
Wie soll man wissen, was in 10 Jahren passiert?
Ja. Der Schritt 14, 19 ist eigentlich noch ein geringer, weil was passiert da? Du machst vielleicht Matura oder irgendeinen Abschluss und beginnst halt danach irgendeine Ausbildung, irgendein Studium, irgendeine Arbeit. Aber der Schritt 19 auf 30, da passiert halt auch einfach...
schon mal erwachsen.
Ja, da passiert extrem viel.
Selbstständig zu werden, also urviel Verantwortungsbewusstsein, aber gut. Es wird jetzt kein Erziehungspodcast, die uns kennen, die wissen, über sowas kann man mit mir persönlich auch sehr viel philosophieren. Und wer sich gefragt hat, woher hat die Katharina das ganze E-Commerce-Wissen her? Sie hat damals zum Einstellungsgespräch unseren lieben E-Commerce-Führerschein Skript transkribieren dürfen.
Ja.
Das war noch kurz vor der KI-Zeit, was ich mich erinnern kann. Also sonst hätte ich es damals wahrscheinlich schon mit KI schreiben lassen. Die Katharina hat Stunden damit verbracht, das geschriebene Wort in die Tat umzusetzen und alle 10 Module übersetzt. Da ist zumindest einiges hängen geblieben, wie man gesehen hat. Und vielleicht abschließende Frage für die sich jetzt denken, cool, von der brauche ich mehr Tipps. Auf welchen Kanälen findet man dich, wenn man mit dir in Kontakt kommen möchte?
Also auf LinkedIn auf jeden Fall. Ich glaube unter Katharina Hofbauer. Vielleicht probiert man es mal unter Katharina Victoria Hofbauer. Oder man geht einfach zum Thomas und schaut, ob man irgendeinen Beitrag findet, wo er mich verlinkt hat. Das geht natürlich auch. Und am besten kommt es einfach auf unsere Events. Da bin ich jedes Mal mit dabei und vielleicht sogar zur Konferenz. Und dann dürft ihr vielleicht noch mehr von dem Thema hören.
Sehr, sehr fein. Also ihr habt es schon angeteasert gehört. Wir hoffen, also es steht auch im Programm so drinnen, dass die Katharina einer der letzten Masterclasses auf der Konferenz hält zum Thema, wie man mit der Generation Z mehr oder weniger zusammenkommt. Werdet jetzt wahrscheinlich Ähnliches hören wie hier in dem Podcast, aber nicht jeder ist natürlich so klug und hört sich diesen Podcast an. Dementsprechend Shoutout an alle Leute, die sich diese wunderbare Folge gehört haben. Liebe Katharina, vielen lieben Dank. Es war eine mörderische Folge. Also Chapeau, wenn meine erste Folge so geil geworden wäre, hätte ich mich auch nicht fremdgeniert 5 Jahre später. aber das war echt mega gut. Und ich glaube, da werden viele jetzt gerade mit dem Kopf nicken, die da gerade zuhören. Und sich denken, Alter, die ist 19, ich hätte mich nie traut, mit 19 vor ein Podcast-Mikrofon zu treten. Aber mich hat auch damals keiner gefragt.
Nein, genau. es war sehr cool, ich freue mich sehr. Und ich sag's dir, das hat mir den Input gegeben, so einen Autopodcast oder so zu eröffnen. Ja! Yeah. Einen eigenen Podcast.
ESM, so cool. Oder wie heißt das?
Also ASMR.
Wir haben das gesprochen, dass man auch ins Mikrofon schmatzen kann und dass sich auch das Leute anhören.
Das Internet ist weit gefächert.
Perfekt. Und damit beenden wir auch schon diese Folge und wieder mal vielen Dank fürs Zuhören. Baba.
Baba.
Das war eine weitere Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts mit der wunderbaren Katharina. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie die Generation Z ein bisschen besser tickt, mehr oder weniger. Und ihr wisst, wie ihr eure Marke dementsprechend positionieren könnt. Wenn euch die Folge gefallen hat, wie üblich teilen oder mit einer positiven Bewertung hinterlassen. Und wenn euch der Podcast sonst noch sehr, sehr gut gefallen hat, gerne auch auf den Social Media Accounts wie LinkedIn, Instagram und natürlich auch TikTok teilen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns spätestens in 14 Tagen wieder.